Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt
mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, der 2. Dezember, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Mein Name ist Malte Asmus, schön, dass ihr mit dabei seid.
Und wir haben natürlich auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Champions League-Erkenntnisse, Bayerns Siegesserie wegrotiert und Gladbach wie ein Skoykulcher.
Dennis Schröder spricht über seinen Wechsel zu den LA Lakers.
Strategische Allianz oder Übernahme, was bedeutet denn die Zusammenarbeit zwischen PGA Tour und European Tour im Golf?
Außerdem feiert die langjährige Nummer 2 im deutschen Golfsport nach Bernhard Langer runden Geburtstag und wir erinnern an den Triumph von Uruguay heute vor 97 Jahren.
Und wir öffnen natürlich auch heute wieder ein Türchen im Adventskalender von @HeinzKampke bei Twitter. So heißt er dort unter angedacht.heinzkampke.de auf seinem Blog. Da kriegt ihr ja jeden Morgen ein neues Adventsrätsel in Reimform präsentiert.
Es gibt auch heute wieder einen Sportler zu erraten oder vielleicht auch eine Sportlerin, der oder die zurück zu ihren Wurzeln gegangen ist, also zum Beispiel einen oder mehrere Nationalwechsel hinter sich gebracht hat.
Die Lösung von gestern war übrigens Handballtorhüter Apat Sterpik.
Aha.
Ja, für, unter anderem für Spanien aktiv. Also ein
Hühner von einem
Kerl. Ah,
natürlich, na klar,
der
Apat.
Ja,
na klar,
sicher.
Den kenne ich doch nicht. Und das Quizgedicht des heutigen Tages, das tragen wir euch jetzt gerne an dieser Stelle vor.
Er holt olympisch mit der Mannschaft Gold und gilt als Top-Talent, der junge Spund. Doch mit den Jahren kommt der Leistungsschwund. Die Zweikampfstärke ist ihm bald abhold. Im Vaterlande nicht mehr recht gewollt und allzu oft auch nicht so ganz gesund, tut er nach ein paar Jahren schließlich kund, er wandere aus und jede Seite schmollt. Im neuen Team, hier nicht in Farben, muss er rein Sport wie auch beruflich darben. Es knallt nicht recht mithin, nicht mal ein Rumsen. Mal gibt's Medaillen, doch zur falschen Zeit. Ein 6. Platz, indes nach zähem Fight. Nicht publik, sondern besser noch als Bumsen.
Angedacht.heinzkamke.de. Da könnt ihr das Gedicht des Tages nochmal nachlesen und auch euren Lösungsvorschlag posten. Puh, das ist nicht einfach, aber ja. Wenn's einfach wäre, könnte es ja jeder.
So sieht's aus. Und deshalb könnt ihr das wahrscheinlich besser als wir. Also Stand jetzt.
Stand jetzt. Aktuell.
Dann gucken wir mal zurück auf den Champions League Abend gestern. Also viel getan in Sachen Qualifikation, hat sich ja dann nicht mehr, war ja auch so ein bisschen schon was festgestanden, aber Liverpool ist schon mal durch. Und bei den Bayern, da haben wir auch gesehen, der Siegrekord ist futsch nach 15 Siegen in Folge.
Das schadet nicht so richtig. 1-1 am Ende, der Schaden hat sich in Grenzen gehalten. Der eingewechselte Thomas Müller, wer denn sonst, hat kurz vor Schluss einen Elfmeter rausgeholt und hat ihn dann auch eben gleich noch selbst verwandelt. Das Führungstor vorher von Joao Felix, das war ja auch zu erwarten, dass dieser Mann zuschlägt.
Genau, und dann war es eben ein 1-1 gegen Atletico. Bei Atletico das Resultat sicherlich auch der Flick-Rotation geschuldet. Goretzka, Lewandowski und Neuer, die blieben ja zu Hause. Aber mal ganz ehrlich, was soll denn Flick auch machen? Der Terminplan ist so dicht und der Achtelfinaleinzug und der Gruppensieg, die standen ja schon fest. Da muss doch Rotation einfach sein. Pause für die Leistungsträger und vor allen Dingen dann auch mal ein paar neue Leute einspielen, wie zum Beispiel Nübel oder auch die beiden Teenager Musiala und Debütant Arai Mbi.
Naja, und die haben das zum Teil ganz ordentlich gemacht. Wir können ja so ein bisschen genauer drauf gucken. Also ja. Erstmal Nübel, naja.
Korneuer.
Es ist Korneuer und ich bin auch kein ausgewiesener Nübel-Fan. Auf der anderen Seite, der Mann hat ja auch keine Spielpraxis. Es ist eben kein Neuer, du sagst es, und beim Rauslaufen, da mache ich dann lieber die Augen zu. Das erinnert mich dann doch eher an einen verhinderten Torwart als einen, der das Spiel mitgestalten kann. Da hat er schon Schwächen, aber das merkt man. Da ist eben nicht so filigran am Ball. Also das kann er einfach nicht so gut. Er viele Spielpässe in der Bewegung nach vorn.
Ganz genau. Arai Embiggo, den nehmen wir mal aus der Wertung. Der, wie gesagt, ist sein Debüt gegeben. Der muss jetzt auch erstmal überhaupt in diese Mannschaft reinkommen. Aber Musiala, extrem auffällig. Ich würde mal sagen, Bayerns Bester in der Offensive. Und wenn der regelmäßiger spielt, ich glaube, da kommt wirklich einer nach, der dann schon bald so ein neuer Shootingstar sein könnte, ohne ihn jetzt gleich schon überfordern zu wollen. Aber das ist einer, der sehr viel lernt, von Auftritt zu Auftritt zulegt und sich auch relativ schnell einfügt. Also das kann einer werden, mit aller Vorsicht.
Ja, ich bewundere überhaupt diese ganzen Youngster. Das ist ja jetzt nur, das ist ja nichts Bayern-spezifisches, sondern insgesamt ein Spieler, der mit 17 Jahren in so einem Spiel gegen Atletico Madrid da eben eingesetzt wird und auf der internationalen Bühne sich dann ein bisschen zeigen kann, wie abgebrüht die dann da auftreten. Das ist schon eine andere Generation. Wenn ich mir überlege, wie ich mit 17 war, das hätte ich garantiert nicht geschafft. Von daher gibt dem Jungen auch genügend Zeit. Nur weil er eben in so einer Top-Mannschaft spielt, heißt das noch nicht, dass er das Ganze auch dauerhaft auf den Rasen bringen kann. Von daher muss ich sagen, das war toll anzusehen und hat einen kleinen Vorgeschmack meiner Ansicht nach auf das gegeben, was der Mann perspektivisch machen könnte.
Absolut, aber weil du gesagt hast, man muss ja auch mal dann gucken, wie sich das entwickelt. Das hätte Atletico auch mal machen müssen. Die haben sich dieses Remis letztlich auch so ein bisschen selbst zuzuschreiben. Die waren nämlich im ersten Durchgang sehr, sehr überlegen, schalteten aber nach dem Führungstor dann zurück in den Verwaltungsmodus. Ja, dann lass uns noch auf Gladbach gucken. Wie sagte Gerd Rubenbauer im WM-Finale 1990? Er wusste alles, nur halten konnte er ihn nicht. Gemeint war damals der chancenlose Torwart Argentiniens Goico Echea beim Elfmeter von Andy Brehme. Ecke geahnt, aber nichts machen können dagegen. Aber im Grunde könnte man diesen Satz auch auf Gladbachs Auftritt gegen Inter gestern Abend anwenden.
Ja, ja, den Trainer Rose und auch Florian Neuhaus, der Shootingstar, muss man sagen, auch im DFB-Trikot, hat auf der PK vorgestern nochmal gewarnt vor Inter, vor ihrem Spielmacher Lukaku. Seine Stärken sind einfach unfassbar. Damals auf der Pressekonferenz wurden dann auch die Stärken nochmal aufgezählt. Ja, aber stoppen konnten sie ihn dann trotzdem nicht. Beim 0:1 ließen sie ihm viel zu viel Platz. Das nimmt er sich natürlich auch. Der Mann ist echt ein Baum von Typ. Konnte den Ball trotzdem in der Mitte irgendwie problemfrei annehmen und dann hat er den Ball weitergespielt und dann hat's Bing gemacht und Damian hat das Ding reingehauen, ja.
Ganz genau. Und dann traf Lukaku zweimal selbst auch noch mit seinen Treffern 4 und 5 im laufenden Wettbewerb. Das ist eben schon ein richtiges Brett, der Typ. Und bei Gladbach traf Player auch doppelt, muss man auch sagen, kommt jetzt auch auf 5 Tore. Das ist super, aber Gladbach über weite Strecken des Spiels einfach zu passiv, als das, was hätte bringen können. Beim vermeintlichen dritten Tor dann auch noch im Pech, dass da noch jemand im Abseits stand, sonst hätte es wieder ein Unentschieden gegeben. So verlieren sie aber, bleiben trotzdem allerdings Gruppenerster und könnten vielleicht nächste Woche dann ein vermeintliches Schwergewicht in der Gruppe noch ausschalten.
Ja, dazu gleich mehr noch im Flop des Tages. Inter ist zwar Gruppenletzter immer noch, hat jetzt aber den ersten Sieg in der Champions League Saison gefeiert und darf nächste Woche dann doch noch hoffen.
Das dürfen sie und wir kommen jetzt erstmal zum Basketball. Dennis Schröder erzählt nämlich gleich von seinem neuen NBA-Kontrakt bei den Lakers.
Stand jetzt aktuell.
In knapp 3 Wochen startet die NBA in ihre neue Saison und diese Saison wird Dennis Schröder im Dress des Titelverteidigers Los Angeles Lakers bestreiten. Und für seine erste Saison an der Seite von LeBron James und Anthony Davis, da hat sich Schröder einiges vorgenommen.
I'm here, you know, as a leader on the court as well.
Eine Führungsfigur auf und neben dem Platz will Schröder bei den Lakers sein. Das hat er auf seiner virtuellen Pressekonferenz klar gemacht, als er sich den ersten Fragen der US-Journalisten nach seinem Wechsel von OKC zum Meister stellte. Wir haben seine interessantesten Antworten zu seiner Rolle in LA, zur Wahrnehmung seines Wechsels in Deutschland und zu den Terminkollisionen zwischen NBA und Olympia-Quali zusammengefasst. Schröder war ja zum Zeitpunkt, als sein Wechsel verkündet wurde, in Deutschland. Was war das denn für ein Gefühl, plötzlich Spieler des amtierenden Meisters zu sein?
I was pretty excited. It's an honor, you know, to wear purple and gold. My family was excited. It's an honor to be here in this organization and be a part of it.
Ein Teil zu sein, aber ein wie großer Teil des Teams. Was glaubt Schröder, wie er in die Lakers-Mannschaft passen wird, was er dem Team bringen kann?
What I bring every night, you know, just on the defensive and offensive standpoint, I think it's going to fit this organization, this team, especially with AD and LeBron, but all the other guys too. Everything what I bring, you know, is energy and try to, you know, make it as simple as possible for my teammates, you know, to knock down shots. I'm here, you know, as a leader on the court as well, you know, to create open shots. to create my own shot, you know, and to help this team win.
Dem Team zu Siegen verhelfen von Beginn an oder von der Bank kommt. Schröder ist da ja sehr flexibel einsetzbar.
I did this off the bench stuff already, you know, 2 years with OKC. I think I try to move forward, you know, and I think with AD and LeBron, you know, I can be helpful, I think, as a starter in the PG position that LeBron, you know, don't have so much stuff in his mind and can be, you know, just I can bring it up, you know, call a set play, whatever, and put him in a position to score. You know, I think to him to play off the court and off the ball, I mean, it's I think, great, you know, and I think that's the reason why they brought me in. And I think we're going to fit perfectly with LeBron, AD, Caldwell Pope is there, you know, Wesley Matthews, Harrell. I think we all fit together and we're looking forward to it.
Vorfreude auf die Zeit von Schröder bei den Lakers, die ist ja auch in Deutschland unter den Fans ziemlich groß. Wie nimmt Schröder das selbst denn wahr? Was glaubt er, was sein Wechsel den deutschen Fans bedeutet?
I mean, Germany, everybody went crazy when they seen the news to play for this organization. Like I said, it's an honor. It's the biggest platform in NBA, from NBA teams. So for me and Germany, it's not getting bigger than that, you know. So everybody's excited. Everybody know we're competing for something big. And everybody, you know, is cheering for me.
Und gerne würden die deutschen Fans Schröder natürlich auch in der Olympia-Qualifikation anfeuern. Er selber hatte ja kürzlich auch erst erklärt, welchen hohen Stellenwert Olympia, vor allem natürlich eine Goldmedaille, für ihn persönlich hätte. Angesichts des Terminplans und möglicher Terminkollision mit dem NBA-Spielplan, da scheint ja die Qualifikationsteilnahme aber Stand jetzt eher unmöglich zu sein. Wie denkt Schröder selbst darüber?
Yeah, I mean, it's pretty tough. You know, every year where I can play national team, you know, I try to play national team. But, I mean, right now, it's not looking good for the qualifiers. I hope Adam Silver, the FIBA, I think they try to make something happen. I hope it changes something that I can play. But right now, it's not looking so good, you know, and I'm pretty sad about it, and I hope they still can, you know, arrange something where I can still participate on that that tournament.
Das hoffen wir natürlich aus deutscher Sicht auch, aber zunächst wird's für Schröder erstmal um die Lakers gehen, vor allem natürlich darum, vor Saisonstart dann auch in LA richtig anzukommen.
The next few days I'm gonna try to look for a house. The next 1 or 2 weeks gonna be a little busy, you know, finding houses and shipping my stuff. But like I said, the Lakers organization, they're doing a great job helping me.
Wir wünschen alles Gute Dennis Schröder und werden die NBA-Saison natürlich auch auf meinsportpodcast.de verfolgen mit Triple Double, unserem täglichen NBA-Podcast.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Auch das erzählen wir euch heute wieder in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist Oliver Wurm. Der Hamburger Sportjournalist hat gestern das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Der ehemalige Macher des Sportmagazins Player und der zahlreichen Sonderhefte zu Europa- und Weltmeisterschaften und auch eines tollen Magazins zu Diego Maradona ist aber nicht nur im Sport zu Hause. Die Auszeichnung des Bundespräsidenten erhielt er für sein Heft Das Grundgesetz als Magazin, das bundesweit für Beachtung und viel Lob sorgte. Der Mann ist einfach ein Allround-Talent, kann sowohl im Tor spielen als auch im Sturm eingesetzt werden, wenn man das mal in den Sportduktus münzen will. Er ist ein Top-Sportjournalist. Aber nicht nur das, er ist auch gleichzeitig ein toller Mensch mit großen Werten, die er gerne journalistisch dann eben auch aufbereitet.
Und war ja auch schon häufig zu Gast in Podcasts von meinsportpodcast.de, übrigens auch in meinem Podcast. Ich sag mal Glückwunsch, Olli, aber ihr seid nicht verwandt, oder?
Nein, das sind wir nicht. Der Name verbindet zwar schon, na klar. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren bei einer Journalistenreise beim Skifahren kennengelernt und sind daher und seither befreundet. Er ist ein wirklich toller Typ und ich gönn's ihm von Herzen. Ich sag mal, Top-Wurmi.
Und unser Flop des Tages ist Real Madrid, denn denen droht jetzt das Aus in der Champions League, nachdem sie mit 0-2 bei Schachtar Donetsk verloren haben, in der Gruppenphase auszuscheiden. Das wäre schon echt einmalig für Real Madrid, das ist denen nämlich Stand jetzt noch nie passiert. Aber wenn man dann auch 9 Tore in 5 Gruppenspielen kassiert und damit auch ein Vereinsnegativrekord aufsteht, dann darf man sich am Ende auch nicht beschweren und sollte vor allen Dingen auch nicht noch gegen Gladbach verlieren, denn dann wäre es nämlich endgültig in der nächsten Woche aus mit dem Traum vom Achtelfinale. Noch ist er ganz, ganz leicht am Horizont zu sehen.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiert einer der besten deutschen Golfer der 90er und frühen 2000er seinen 50. Geburtstag. Wir sagen Happy Birthday, Alex Chaker.
Alex Chaker oder wie ihn die DPA seitdem nennt, der gebürtige Tscheche, war als 9-Jähriger mit seinem Vater auf abenteuerliche Weise in den Westen geflüchtet und hat schnell seine Leidenschaft für den Golfsport entdeckt.
Und mit 16 konnte er bereits ein Scratch-Handicap vorweisen, wurde mit 18 Profi, sorgte aber zunächst vor allem erstmal als Paradiesvogel und mit Eskapaden außerhalb des Golfplatzes für Schlagzeilen. Sportlich ließ der große Durchbruch dann erstmal auf sich warten, weil er zum Beispiel auch im Jahr 1994 von ganz, ganz vielen Missgeschicken heimgesucht wurde.
Unfassbar. Erst biss ein streunender Hund Chaker in Cannes in die Wade, dann erlitt er nach einem Fußballspiel einen Hitzeschlag, rutschte in der Hotelbadewanne aus und zog sich dann auch noch eine Salmonellenvergiftung zu. Das klingt wie ausgedacht, aber es ist die Realität.
War auch nicht alles in einer Woche, aber über das Jahr schön verteilt. Aber wie sagte Andi Bremer mal, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Aber 1995, da hatte er die dann abwischen können und endlich Erfolge. Chaker gewann nämlich 3 Turniere auf der European Tour, wurde zum Shootingstar und der große Freddie Couples, der glaubte sogar, in ihm einen kommenden Weltstar zu sehen.
Ja, Chaker konnte die Erfolge allerdings nicht bestätigen. Seine Karriere war ein ständiges Auf und Ab. Den nächsten Sieg auf der European Tour feierte er erst 2002 wieder. Danach wechselte er dann auf die PGA Tour.
Und dort musste er nach vielen Hochs und Tiefs, gehandicapt durch Verletzungen, aber auch durch eine Grasallergie, bis 2015 warten, als er dann bei der Puerto Rico Open endlich den ersehnten Sieg auf der PGA Tour feiern durfte. Als 3. Deutscher nach Langer und Keimer.
Mit 50 Jahren ist Chaker nun auch für die Champions Tour spielberechtigt. Werden wir ihn dann sicher in Zukunft häufiger sehen. Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag. Happy Birthday, Alex Chaker.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 2. Dezember 1923, da feierte Uruguays Fußballnationalmannschaft ihren 4. Titel bei der Copa Sudamericana.
Die südamerikanische Fußball-Kontinentalmeisterschaft wurde damals zum 7. Mal ausgetragen und auf heimischem Boden erneut von Uruguay dominiert.
Ja, das Turnier war 23 als 4-Länder-Turnier ausgetragen worden, nach dem Modus jeder gegen jeden. Und Uruguay hatte 3 glatte Siege gefeiert. Erst Paraguay, dann Brasilien mit ein bisschen mehr Mühe und dann am Ende nochmal Argentinien geschlagen.
Zeitzeugen berichteten, dass Uruguay damals vor allem mit starkem Kombinationsfußball die Gegner quasi zur Verzweiflung gebracht hatte und vor allem ein Mann stach heraus, der ein Jahr später zum gefeierten Helden der Olympischen Spiele in Paris werden sollte.
Ja, der damals 22-jährige José Leandro Andrade, der ehrfurchtsvoll auch La Maravilla Negra, das schwarze Wunder genannt wurde. Das war sowas wie der erste Weltstar des Fußballs und er hatte maßgeblichen Anteil an Uruguays Gewinn der Copa Sudamericana 1923.
Ja, falls ihr euch über den Namen wundert, der Wettbewerb bekam 1972 seinen heutigen Namen, heißt seitdem Copa Amerika. Mittlerweile ist übrigens Argentinien der Rekordsieger mit 9 Titeln. Uruguay folgt mit 7 gewonnenen Meisterschaften, stand jetzt auf Platz 2.
Ja, und der amtierende Meister Brasilien ist mit 5 Titeln übrigens nur 5. in der Rangliste hinter Peru. Die hatten 6 Erfolge einsammeln können.
Stand jetzt aktuell.
Im Herrengolf hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Die PGA Tour und die European Tour, die haben sich entschlossen, eine strategische Partnerschaft, eine strategische Allianz einzugehen, die zum Beispiel die Bereiche globale Planung, Preisgelder, Spielmöglichkeiten für die jeweiligen Tourmitglieder sowie auch eine Zusammenarbeit bei globalen Medienrechten in gewissen Märkten umfassen wird. Diskutiert wurde das schon länger. Jetzt unter dem Eindruck der Corona-Krise wurde es auch umgesetzt. Aber was bedeutet diese strategische Allianz jetzt praktisch? Zumal ja auch PGA Tour-Chef Jay Monahan sogar einen Sitz im Vorstand der European Tour bekommen wird. Wir fragen mal nach bei unserer Golfexpertin Desiree Wolf. Desiree, ist das nicht schon mehr als eine Allianz? Ist das nicht schon sowas wie eine Übernahme?
Ich würde es nicht als Übernahme sehen, sondern eher als einen Schulterschluss der PGA Tour und der European Tour gegen die Verantwortlichen der Idee einer Premier Golf League, einer Art Super League, die die besten Spieler der Welt dort bei sich vereint. Diesem Ansinnen wurde ja schon von vielen Spielern eine Absage erteilt. Aber es gab durchaus Gespräche auch mit den Verantwortlichen der European Tour. Und das Zusammenschließen der European Tour mit der PGA Tour zeigt, dass man diesen Einfluss von außen, dieses Ansinnen, die wirklich die Touren aufzuspalten, abwehren möchte und dass man sich zusammentut, also sozusagen ein Zusammenschluss der etablierten Mächte im Golf.
Aber wer hat denn bei diesem Schulterschluss, bei dieser Allianz letztlich das Sagen?
Das Sagen hat gemeinhin ja der, der die Kohle hat. In dem Fall wäre das die PGA Tour, die natürlich erheblich mehr Ressourcen zur Verfügung hat. Beide Touren, sowohl die PGA Tour als auch die European Tour, sind ja auch von der Covid-19-Pandemie jetzt etwas gebeutelt. Und mit Jay Monahan im Board der European Tour kann man natürlich sagen, dass der Einfluss der amerikanischen Tour möglicherweise größer ist auf die European Tour als umgekehrt. Ich denke aber, dass das tatsächlich jetzt noch ein zu vages Konstrukt ist, um das final abzuschließen. Wichtig ist, dass wirklich eine Zusammenarbeit erfolgt und dass die amerikanische Seite dann nicht über die europäische Seite hinüberwalzt. Auf der anderen Seite kennt man Keith Pelley als durchaus entschlussfreudigen und tatkräftigen Commissioner der European Tour. Und ich denke, dass er da schon drauf abzielen wird, sich da nicht komplett unter die amerikanische Führung zu begeben.
Ist damit denn der Weg jetzt sogar frei für eine einheitliche World Tour?
Das ist im Moment noch nicht abzusehen. Da bleibt abzuwarten, wie sich diese strategische Allianz, diese Kooperation jetzt genau gestaltet. Grundsätzlich tendiert das Ganze natürlich in eine Richtung, dass man sagt, okay, man zieht das Schwergewicht der Turnierplanung etwas vom amerikanischen Kontinent weg. Amerikanischer Kontinent ist eh zu viel gesagt. Wir sprechen da ganz klar von den USA. Und verteilen das so ein bisschen besser auf die Kontinente respektive auf die Länder in der Welt. Das ist durchaus vorstellbar. Das wird nicht in wahnsinnig großem Umfang geschehen, weil die US-Spieler natürlich auch keine Lust haben, das ganze Jahr durch die ganze Weltgeschichte zu reisen. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass im Sommer dann ein Abschnitt da sein wird, gerade um die Open rum, wo viele amerikanische Spieler eh nach Europa reisen müssen. Da dann auch noch andere Rolex Series Events drumherum zu bauen, dass man natürlich auch in Asien spielt, dass man auch in Dubai spielt, dass wirklich eine Art weltumspannende Tour entsteht. Und auch Paul McGinley hat gesagt, gut, das sieht jetzt so ein bisschen aus wie ein erster Schritt, aber die Richtung ist klar, dass die Strukturen eigentlich irgendwann zusammengeführt werden müssen.
Das ist der Stand jetzt im Weltgolf. PGA Tour und European Tour arbeiten also künftig enger zusammen. Wie das in der Praxis aussehen wird, genau, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Stand jetzt ist dahingehend noch nicht mehr bekannt geworden. Wahrscheinlich werden aber, wie Desiree eben schon erklärt hat, als erster Schritt einige der größeren Turniere der European Tour zu co-sanktionierten Events werden, wodurch die dann nochmal aufgewertet würden, weil eben auch mehr US-Stars rüberkämen zu den europäischen Turnieren. Turniere der Rolex Series zum Beispiel, das würde natürlich mehr und noch zahlungskräftigere Sponsoren auch anlocken und sich insgesamt positiv auf das Preisgeld und damit auf die Spitzengolfer auswirken. Aber Desiree, was würde das denn für die Spieler beispielsweise von der Challenge Tour bedeuten, also von der zweiten europäischen Liga?
Ja, das drängt sich natürlich auf, dass es Spieler geben wird, eben nicht die Top-Spieler, sondern die jungen, aufstrebenden Spieler, die zum Beispiel auf der Challenge Tour spielen und natürlich auch immer wieder die Chance bekommen, auf European Tour Events abzuschlagen, dass deren Möglichkeiten, sich auf der größeren, bisher European Tour zu präsentieren, etwas eingeschränkt werden. Auch das lässt sich im Moment noch nicht final absehen, wie das Ganze aussehen wird. Aber es bleibt natürlich festzustellen, dass das Interesse von Medien, Fans und natürlich auch der Veranstalter doch sehr auf den potenziell möglichen Stars liegt, die bei einem Turnier abschlagen, und dass die aus meiner Sicht möglicherweise gerne in Kauf nehmen, dass da der Nachwuchs ein ganz klein bisschen in seiner Entfaltung behindert wird, wenn sie dafür mit großen Namen aufwarten können und entsprechend Fans TV-Gelder und generell Sponsorengelder anziehen können.
Desiree Wolf, unsere Expertin vom Nur-Golf-Podcast, zum Schulterschluss zwischen PGA-Tour und European-Tour im Golf. Dank dir, Desiree.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau des SED, des Sportinformationsdienstes, natürlich immer im Blick, und hier die Tipps für euch.
Champions League steht natürlich auch heute wieder auf dem Programm. Leipzig muss in Istanbul unbedingt gewinnen, um noch aus eigener Kraft das Achtelfinale erreichen zu können. Und Borussia Dortmund reicht im Heimspiel gegen Lazio ein Punkt, um die K.O.-Runde schon vorzeitig zu erreichen. Aber welches der beiden Gesichter zeigen die Dortmunder denn heute? Das Gute oder das vom Spiel gegen Köln? Wir haben mal den BVB-Experten Julius Eid vom BVB-Podcast um eine Einschätzung gebeten.
Im Endeffekt hat man auch gegen Köln kein zweites oder anderes Gesicht des BVB gesehen, auch wenn das natürlich ein guter Vergleich ist, um zu zeigen, wie die Leistungen schwanken. Im Endeffekt hat man eben das Gesicht eines Vereins gesehen, dessen Leistungen immer wieder schwanken, und das seit Jahren, und die auch unerklärliche Leistungsabfälle zeigen immer wieder. Aber eben auch zu diesem Gesicht, diesem einen Gesicht, dem schwankenden Gesicht des BVB gehört, dass man gerade, wenn die Kritik hochkocht, und das geht ja recht schnell, dann eigentlich in den nächsten Spielen meistens zeigt, dass man es auch anders kann, um diese Kritik dann doch wieder ein bisschen abzudämpfen. Diese Ausrutscher, das sind es halt wirklich, weil es meistens danach wieder aufwärts geht, und das wird auch gegen Lazio so sein.
Und noch etwas wird heute Abend in der Champions League unter Beobachtung stehen. Die UEFA hat analog zum Kölner Keller einen zentralen Videoraum für den Fahr in Nyon eingerichtet. Der wird heute Abend erstmals getestet beim Spiel zwischen dem FC Sevilla und dem FC Chelsea.
Bisher haben die Videoschiedsrichter in der Champions League ja immer mobil und im Ü-Wagen vorm Stadion gesessen. Da sitzen sie auch in Sevilla, aber dann nur als Backup, falls es doch mal Verbindungsprobleme nach Nyon geben sollte. Und eine Schiedsrichterin, die erlebt ja auch ein Debüt dann in der Champions League am heutigen Tag beim Duell zwischen Dynamo Kiew und Juventus Turin.
Ansonsten gibt es noch vielen anderen Sport heute, unter anderem den 5. Spieltag im Magenta Sport Cup im Eishockey. Die Düsseldorfer EG empfängt die Fishtown Penguins aus Bremerhaven. In der Handball Champions League spielt Kiel in Veszprém, und der Champions League zeigt auch bei den Volleyballerinnen und Volleyballern. Und da gibt es dann jetzt auch noch einen Podcast-Tipp von uns für euch.
Ja, und zwar zum Football. Wir legen euch nämlich wärmstens die neue Ausgabe vom Football Talk Interception ans Herz. Worum es da geht, verrät uns Patrick Rebin. Hallo Patrick.
Hallo Malte, hallo Andreas. Interception, der Football Talk, grüßt euch ganz herzlich. Diese Woche haben wir extra viel Truthahn im Gepäck. Bei uns dreht sich nämlich alles um die Thanksgiving-Woche der NFL. Darum, weshalb die Broncos einen Rekord aufgestellt haben, der mehr 2020 wohl kaum sein könnte, und was das mit unser aller Alltag zu tun hat. Außerdem haben wir zwei Spieler im Gepäck, die beide ein wirklich monströses Spiel abgeliefert haben, und zwei General Manager und einen Head Coach, die in Zukunft ganz viel Zeit haben werden, sich neue Truthahn-Rezepte auszudenken.
Ja, dann gucken wir doch mal, was morgen dann sich für Stand jetzt an Themen aufdrängen wird.
7:07 sind wir jedenfalls mit neuen Themen wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt eine kurze Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes, da wird uns freuen, und hört weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Bis morgen, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.